Die Folge von diesem Podcast ist mit Simon Eberhardt. Er ist ein Heimweh-Buchiberger, genau wie ich selber auch. Nur, dass er unglaublich viel für die Region tut und arbeitet. Und das schon seit als Bub. Es ist ein bisschen speziell das Mal, weil es halt sehr regional ist. Der Buchiberg ist eine Region zwischen Solothurn und Bern. Eine Enklave, die wirklich fast eingefasst ist vom Kanton Bern. Geht schauen auf Google, der findet das. Und es ist auch sich der Wert, dort mal einmal reinzuschauen. Aber jetzt mehr mit dem Simon Eberhardt.
Podcast. Bad Cat Cousin.
Bad Cat Cousin Podcast. Hä? Ich habe einen wunderbaren Gast vis-à-vis von mir. Und das Mal muss ich etwas anders anfangen, weil er ist eine spezielle Persönlichkeit. Er ist nämlich ein ganz geselliger Mensch. Er ist ein unglaublicher Pionier, auch wenn er sich das selber nicht eingesteht. Wenn man mit ihm zu tun hat, geht es immer irgendwie nebenbei um Essen, um Bier und um Musik. Wir kommen dem Verlauf noch dazu. Er schaut mich schon schräg an. Und etwas verbindet uns. Wir sind nämlich mittlerweile beide Heimweh-Buchiberger. Herzlich willkommen, Simon Eberhardt. Oder wie ihn die meisten kennen, der Sodi Simu.
Merci, Cousin, ganz herzlich willkommen. Merci auch für die Einladung und merci für die nicht ganz gewohnte Einleitung.
Jetzt ja, bist du mal in einer anderen Rolle, gell?
Ja. Ja, und das ist schon jetzt speziell.
Genau. Für die, die der Simon nicht kennen, er hat einen eigenen Podcast namens Simon Live, die haben wir natürlich in die Show Notes. Und jetzt ist er mal ein bisschen weit in der anderen Rolle. Mal schauen, wie lange ich die Rolle kann halten kann. Erzähl mal schnell ein bisschen, wer du bist und was du machst.
Ja, du hast schon viel erzählt. Simon Eberhardt, komme von Schnottwil. Das ist eben so eine Gemeinde in diesem Buchiberg, wo du schon so ein bisschen ominös angeteased. Wohne mittlerweile zusammen mit meiner Frau und meiner Familie in Biel. Wir sind selbstständig, das zweite unterwegs mit Kono. Planet Kono heisst das. Es ist eine GmbH im Bereich Marketing und Events tätig. Und innerhalb von dieser Firma haben wir so eine Talkshow, den Buchiberger Talk, aufgezogen. Das ist mittlerweile, ich glaube, 2017 haben wir angefangen. Ziemlich grosse, bekannte Kiste geworden. Ist nachher unterbrochen worden durch den ersten Lockdown. 2020, im Frühling ist das gewesen. Wir waren eigentlich kurz vor den Startlöchern gewesen, im März dorthin zu bringen. Und dann ist alles zugegangen. Und nachher sind wir, insbesondere ich, in ein relativ tiefes Loch gefallen. Und irgendwann haben wir uns aufgerappelt und überlegt, okay, was können wir machen? Und nachher ist Simon Live entstanden, der Podcast. Mhm. Ist eigentlich ein Projekt dort raus.
Und jetzt hocken wir lang vis-à-vis als Podcasters. Und du fragst dich immer noch, also will jetzt der mit mir reden, oder?
Nein, ich sehe hier deine Notizen. In der Zwischenzeit konnte ich auch ein bisschen lesen, was du alles notiert hast. Grundsätzlich, du weißt, wir haben ja schon sonst zusammen diskutiert, wir können über alles reden. Mhm. Ich habe nicht irgendein Thema, wo wir auslassen müssen. Also schieß los.
Ich möchte wie immer voranfangen. Also ich habe vorhin angetönt, oder? Wir sind Heimweh-Buchiberger. Ich gehe heim an dort Bibern Solothurn. Und du hast, nehme ich an, heim an dort Schnottwil. Richtig. Ihre Ur-Schnottwiler Gemeinde, in einer recht grossen Familie aufgewachsen. Und eigentlich euer Familienoberhaupt, das ist einfach der Sodiwalle, das ist dein Vater. So habe ich dich als Bub lernen kennen. Mhm. Als Anwohner von Schnottwil.
Ich weiss gar nicht, wo wir uns und wann als wir uns kennengelernt haben, Cousi.
Ich kann dir das genau sagen.
Sag mir.
Du bist am Samstag helfen in der Metzgerei Reitz. Und bist hinter der Theke gestanden. Ich habe zwischen meiner Lehre als Metzger und der RS habe ich 5-6 Monate in der Metzgerei Reitz gearbeitet.
Das dort ist unsere
Begegnung. Haben wir uns lernen
können. Also, das habe ich nicht gewusst. Ja, das stimmt. Ich war ein paar Jahre Background Manager in dieser Metzgerei. Während meinem Studium habe ich dort am Samstag ein Zubrot verdient. Jetzt hast du schon verschiedene Sachen angeteast, wo die Leute sich fragen, um was geht es. Also, du hast gesagt, so die Simu. Das sagen wirklich nur noch Insider, dass sie so... Früher hat im Dorf jeder Übernahme gehabt, weil alle gleich oder die gleiche Nachnamen hatten. Gibt es natürlich so ein paar Geschlechter, das ist irgendwie Schlup, Eberhard, was gibt es noch?
Ja, Eberhard mit A geschrieben und mit E geschrieben. Ja, ja.
Genau, und um die können auseinanderhalten, hat man eine Übernahme gegeben. Und mittlerweile habe ich eine italienische Frau und von der erfahren, dass das bei ihnen in Süditalien genau gleich gelaufen ist. Mhm. Also das ist eigentlich ein, wahrscheinlich aus der Not heraus, dass man die Leute unterscheiden können. In der Zwischenzeit ist das ein bisschen verwachsen. Geht es nicht mehr so. Und ich spüre das bei mir auch, dass das eigentlich so ein bisschen sich franzelt aus. Mhm. Bei meinem Bruder ist das noch so ein bisschen. Aber es ist eben, stirbt aus. Hängt auch damit zusammen, glaubst du, dass natürlich das Dorfgefüge auch nicht mehr das gleiche ist wie früher, oder? Es sind viele Neuzuzüger, die Dörfer wachsen, es wird anonymer und der Zusammenhalt ist vielleicht auch nicht mehr ganz der gleiche und man kennt halt auch nicht mehr jeden. Mhm. Also zu meiner Schulzeit erinnere ich mich, dort war natürlich irgendwie 600-700 Leute gewesen. Ich glaube, dort habe ich 85% habe ich gekannt. Das hat sich gewandelt. Das ist heute nicht im Ganzen so. Ich kenne gerne noch viele Leute und ja, man kann das so ein bisschen zuordnen. Aber das ist der Wandel der Zeit. Es verändert sich alles. Eine Zeit lang haben wir in Orbund gewohnt. Mhm. Das war vor der Eröffnung der Autobahn. Und seit die Autobahn jetzt eröffnet ist und Orbund einen eigenen Autobahn-Vollanschluss hat, ist das Dorf nicht mehr wiederzuerkennen. Mhm. Es kommt mir manchmal vor, so wie die Einkaufsmeile in Kühlberg mit Ikea. Wenn du dort Fotos anschaust vor 30 Jahren und was es heute ist, das ist explodiert. Es ist krass, was das ausmacht. Und das spüren wir ja auch. Und auch der Druck eigentlich aufs Land, auch auf die Dorfbevölkerung, wie der zunimmt. So Sachen beobachte ich noch mit Spannung, wenn ich auch zwischen Stadt und Land hin und her pendle. Mhm. Wie du siehst, dass eigentlich Druck von der Bevölkerung, von der Wohnbevölkerung zunehmend in den Tag lassen und darüber rausdrückt. Und mit dieser Veränderung, die sich mit sich bringt, die kannst du gut oder schlecht finden oder einfach so zur Kenntnis nehmen. Also aber jetzt hast du von dem Soti erzählt und unser Übernahme war eben der Soti gewesen. Und dort streiten sich die Geister, von was es kommt. Mhm. Eine These ist, dass es von einem Sodbrunnen kommt.
Okay.
Und lustigerweise hat man tatsächlich einen Sodbrunnen entdeckt. Vor dem Elternhaus von meinem Vater. Der Sodbrunnen, den gibt es. Der ist einfach jetzt in der Zwischenzeit überdeckt von einem ziemlich dicken Betondeckel.
Aha.
Das ist eine Theorie. Es gibt andere, wir sind nicht alle bekannt, aber uns sagt man Sodis.
Ist die wahrscheinlichste, genau.
Ist so die wahrscheinlichste, die irgendwie naheliegend ist. Also, Leben und Wasser oder Wasser und Leben auf dem Land war früher sehr eng verbunden gewesen. Also du hast auch nur dort gebaut, wo es Wasser hatte, weil sonst hast du einfach keine Existenzgrundlage gehabt.
Genau.
Darum hat auch jeder Bauernhof, der früher gebaut wurde, einen Brunnen. Das ist der Grund.
Dann bist du aufgewachsen mit Schwosten und Brüdchen.
Ein Schwost,
genau.
Wir sind 4 Kinder.
Und irgendwie ist der Buchiberg, der ist dir auch irgendwie in die Wiege gelegt worden. Du bist nicht nur dort in das Gebiet geboren worden, weil du hast relativ früh hast du dich angefangen zu engagieren für zuerst das Dorf Schnottwil und die Vereine. So habe ich dich wahrgenommen und dann später für den Buchiberg. Aber ich kann mich noch gut erinnern, du bist wahrscheinlich der jüngste Präsident, der eine Musikgesellschaft je gehabt in Schnottwil bist du geworden. Mhm. Und ich sehe immer noch diesen jungen Mann auf dieser Bühne an diesem Winterkonzert, der das einfach 20 Mal besser gemacht hat, als jeder gestandene HIV-Politiker, der vorher Präsident war, oder?
Ja, danke für die Blumen. Okay, jetzt hast du ein neues Fass aufgerissen.
Und wir tun noch manches auf. Apropos, wir trinken ein Hübeli-Bier. Ja. Danke für die Spende.
Ja, sehr gerne. Habe ich mitgebracht.
Prost.
Zum Wohl. Das ist mein Beitrag.
Das ist eben auch ein Schnottwiler-Bier.
Also, ich fange wieder an mit früher. Und irgendwann habe ich gesagt, die Leute, die von früher reden, die leben ein bisschen zu viel Vergangenheit. Aber du willst jetzt hier die Retrospektive.
Wir können das schon noch.
Simon kennenzulernen. Wir schauen aber in Zukunft auch noch. Gell? Gut. Also früher ist das Dorfleben aus dem Vereinsleben bestanden. Er hat auch nicht so viele Ausgehmöglichkeiten gehabt, wie das heute ist. Und vor allem auch das Online-Angebot ist natürlich, das hat es noch gar nicht gegeben. Früher hat es nicht Netflix gegeben, sondern mehr Netflix. Also die Fernbedienung bei uns daheim war eines der Kinder. So in dieser Zeit
bewegen wir uns.
Drei Sender und wenn das Wetter gestorben und die Antenne in Richtung Winkel hast gehabt, ist noch ARD gekommen. Also so dort rum, echt um es ein bisschen einordnen. Und einer von diesen Vereinen, der eine wichtige Funktion hat oder hatte, ist die Musikgesellschaft. Und Schnottwil, und das erwähne ich hier mit Stolz, einem gewissen Stolz, hat eine von den ältesten Musikgesellschaften im Kanton und fast in der ganzen Schweiz mit dem Gründungsdatum 1826.
Wow.
Das ist richtig, richtig früh und das hängt damit zusammen, dass das Schnottwil damals eine kleine Industrieregion war. Mit, man höre und staune, Mühlensteinen. Aus dem Steingrübli, viele kennen das vielleicht, ein Naherholungsgebiet, Naturschutzgebiet heutzutage. Ich habe schon Bieler kennengelernt, die das Steingrübli kennen, weil sie früher dorthin sind gekiffen. Es ist sehr lauschig, dann kann man dort über die Landschaft schauen. Über die Prärie, habe ich mal gesagt. Sehr schön. Also wirklich auch zum Kiff oder Schmaus oder was auch immer, kann man dort super machen. Und dann haben die Arbeiter dort die Musik gegründet. Und die Musik, die gibt es jetzt bald 200 Jahre. 2026 ist das dann soweit. Wir haben jetzt ein OK generiert, das sich um die Festivitäten von diesen 200 Jahren Feierlichkeiten kümmert. Auf Bein gestellt. Weil ich bin immer noch in diesem Verein, ich bin mittlerweile nicht mehr Präsident. Also nachher ist eine von den tragenden Säulen in diesem Dorf ist die Musik. Wie soll der Turnverein und Schützen und wie das so ist in diesen Dörfern gibt. Und mein Vater ist begeisterter Musiker, also Feuerobenmusiker. Und sind er und ich auch Mitglied in diesem Verein. Und durch das war es eigentlich für mich immer klar gewesen, und ich glaube für alle, auch meine Geschwister, wir gehen mal in die Musik. Wir haben nachher auch angefangen, ein Instrument zu lernen. Und irgendwann war es so wie gesehen. Und nachher bin ich ein paar Jahre in diesem Club gesehen und dann ist mein Vorgängerpräsident ist auf Deutschland ausgewandert. Und nachher hat man einen neuen gesucht und schon dann ist nachher, sind die Leute eher rar gewesen. Und ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, zum Präsident geworden von diesem Club. Und der Posten bringt mit sich, dass man eben auch verdankt im Rahmen von diesen Konzerten. Und ich habe mir nie so Gedanken gemacht, das, was du erzählst. Aber das stimmt. Am Schluss hat es Leute gegeben, die auch ein bisschen wegen mir kamen, um zu hören, was ich dort sage. Mit der Zeit haben das natürlich auch ein bisschen zelebriert. Ich habe zum Teil auch viel zu lang, ich habe seich geredet. Aber es war eine unglaublich wichtige Lebensschule, was das anbelangt, vor Leuten etwas zu erzählen.
Ich tue das immer aus meiner Sicht, oder? Zum Verständnis, ich habe 16, 17 Jahre auch in Schnottwil gewohnt und gelebt. Bin dort auch mehr oder weniger im Dorf hat man mich gekannt und ich erzähle halt einfach, wie ich die wahrgenommen habe. Das ist meine Sicht. Ich behaupte, es gibt viele, die die so wahrgenommen haben. Und für mich war das auch so der Moment gewesen, wo du angefangen hast mit gewissen, wie sagt man dem, verstaubten Machenschaften, verstaubten, ungeschriebenen Gesetzen, hast angefangen, brechen und neue Ideen gebracht hast. das war einfach frisch, gewesen, das war fruchtig, gewesen, das war authentisch gewesen, und es hat auch sehr professionell gewirkt. Oder? Und man hat irgendwie gespürt, dass du das aus einer inneren Überzeugung heraus machst. Du bist zum Beispiel der erste Kameltreiber vom Buchiberg. Ich kann mich noch gut erinnern. Kameltreiber-Party, wenn man das googelt, dann kommt einfach Schnottwil. Legendär. Wie ist das bewusst passiert, dass du versucht hast, zu brechen, Neues zu machen, wieder Schwung in die Sache reinzubringen, auch natürlich frischen Wind, der nicht immer nur gut ist? Oder ist das einfach deine Art, dass du der Pionier aus der See raus bist?
Ich weiss nicht, was ist passiert, aber irgendwann habe ich gelernt, dass viel von dem, was wir das Gefühl haben, es sei, wie es ist. Nicht zwingend muss sein, wie es ist. Die Kameltreiber-Party, das ist ja ein Gefäß im Rahmen von dieser Musikgesellschaft Schnottwil.
Genau.
Wo eigentlich Dorfmusik, die verstaubte Dorfmusik, hat nachher gesagt, zack, peng, jetzt gibt es eine Party.
Aha.
Für 500 Leute. Irgendwie Anfang Januar kommen alle. Kann ich mich noch gut erinnern. Das war
ja auch ein bisschen ein Ersatz für die Fasnacht, wo man die Fasnacht nicht mehr durchgeführt
hat. Genau. Irgendwie hat es ein Gefäß gebraucht, es hat ein neues Gefäß gebraucht. Und nachher haben wir dort im Vorstand diskutiert und dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine Party für die Jungen. Mhm. Weil wir sind schon so weit weg von den Jungen oder mit unserer Musik. Nachwuchsschwierigkeiten. Das hat schon dann alles angefangen und ist auch noch schlimmer geworden. Und nachher ist die Idee entstanden, also wir machen eine Party. Und erstaunlicherweise hat der Verein gesagt, ja, das ist gut, macht das. Und nachher. Die erste Ausgabe war am 6. Januar. Es ging darum, irgendeinen Namen zu finden. Und dann habe ich mir dort Gedanken gemacht, weil ich dachte, es muss jetzt einfach den dümmsten möglichen Namen haben, den man sich merken kann. Und dann haben wir hier so rumstudiert. 6. Januar ist Dreikönigstag. Und dann ist Kasper, Melchior, Balthasar, Morgenland, irgendwie Krone, Dreikönigskuchen und so.
Mhm.
Jetzt schnell das Brainstorming rezitiert. Irgendwann kam er drüber. So, und er hat gesagt, ja, Kameltreiber-Party. Und das war die Geburt von der Kameltreiber-Party. Und dann ist der 6. Januar gekommen. Wir haben vorher Werbung gemacht, wir haben Flyer gemacht. Man ist auf Büren, dort gibt es Büren New York, das ist dir auch begriffen.
Genau.
Man geht flyern, wir haben noch Plakate aufgemacht. Und dann ist die Party losgegangen und auf dem Dorf hat das am 8. angefangen. Am 8. fängt die Party an und dann ist 10 geworden. Und um 10 sind irgendwie 30 Nase in dieser Halle gewesen. Und das hat leid ausgesehen. Und die Leute sind so zu mir gekommen und haben gesagt, ja, gell, ist es vielleicht... Es ist gut, haben wir es jetzt mal probiert.
Ich war dabei, ich kann mich gut erinnern daran. Ja,
ja, und dann hast du gedacht, ja, nein, das wirklich, ist das jetzt gesehen? Und nachher ist irgendwie so ein Magic Moment passiert, innerhalb von einer Stunde sind 500 Leute gekommen. Am 11. ist die Halle aus allen Nähten geplatzt. Und es ist abgegangen wie Sau. Wir haben irgendwie zwei Stunden später kein Bier, Mega, es ist wirklich... Das war die Geburt von dieser legendären Kameltreiber-Party. Seitdem gibt es sie alle Jahre. Und sie ist jedes Mal super.
Aha.
Aber man muss auch sagen, wir sind ja jedes Jahr nachher dran geblieben. Also es gibt es jetzt über 10 Jahre. Weißt du, wir haben wirklich jedes Mal irgendwie einen Gag gemacht.
Mhm.
Wir haben einmal war ich an einem Coldplay-Konzert in Zürich, im letzten Grund. Und nachher hat man dort so Armbänder bekommen. Und das musste man anlegen. Und irgendwann im Laufe des Konzerts haben die Armbänder angefangen zu leuchten.
Mhm.
Und es war so cool, wenn einfach das ganze Stadion leuchtet, weißt, mit den verschiedenen Farben. Aha. Und im Takt von der Musik. Dann habe ich gesagt, das machen wir auch. Und das nächste Mal hat es kam wieder bei Party die Bänder gegeben. Hat das Vermögen gekostet.
Ja.
Aber das haben wir einfach gemacht.
Aha.
Und das war super. Und das, eben, das hat einfach auch immer wieder das Ding gebraucht. Oder? Und jetzt haben wir ein Jahr Pause gehabt. Und jetzt nehmen wir es wieder auf, weil alles, so Gott will, findet am 7. Januar. Das wäre jetzt das erste Mal ein Freitag.
Ja.
Die nächste Kameltreiber-Party statt. Jetzt bin ich gespannt, ob das wieder geht. Unter den neuen Bedingungen. Aber ich bin überzeugt, das kommt gut und wir geben Gas. Also,
bin ich auch überzeugt davon.
Ich bin immer noch dabei.
Nachher ist auch irgendwie in dieser Zeit, du hast es vorhin angetönt, du hast nachher zur Bund gewohnt, heute wohnst du in Biel. bist weg von Schnottwil. Und du bist von einer beschaulichen, sehr persönlichen Gemeinde im Buchiberg, wo der Gemeindepräsident, den ich hergezogen bin, noch gesagt hat, Schnottwil sagt man an, grüße, wenn man auf der Strasse entgegenläuft.
Das war der Einbürgerungstest?
Nein, das war einfach der neue Zuzügerabend, dann noch mit dem Jetzerpeulen. Das war noch der Gemeindeamme.
Ja.
Das ist, hat man auch gelebt und lebt man wahrscheinlich heute noch in Schnottwil. Und dann zügelst du in zwei Stufen in Sozialbrennpunkt von Schweiz. Warum?
Einfach so Knallauffall ist das nicht passiert. Es hat dann schon ein einschneidendes Ereignis gegeben, wo noch einmal einen krassen Wechsel mit sich gebracht hat. Aber ich habe vorher in Freiburg studiert, Freiburg im Üechtland. He? Und während dem Studium habe ich auch dort gewohnt. Und anschließend das Studium habe ich in Bern gewohnt. Und ich habe es gemacht mit meiner damaligen Freundin. Und mit der haben wir eine Hochzeit angesagt. Und ich habe das nachher kurz, ja, was soll ich sagen, 5:45 abgesagt. 5:45 den glatten Gästen einen Brief geschrieben und gesagt, sorry, das Hochzeit wird nicht stattfinden. Der Grund ist eine andere Frau gewesen, meine heutige Frau, Erika Bronja. Ja, das Leben hat dort andere Wendung genommen. Das war eine krasse Zeit gewesen, so einfach schon mal nur herzustehen und zu sagen, sorry, das Hochzeit wird nicht stattfinden. Mir ins B-Frau zu sagen, sorry, ich bin dann mal weg. Ja, und nachher relativ kurz darauf zusammengezogen mit der damals neuen Freundin. Heute sind wir geheiratet. Und nachher hat es mich halt durch See von Bern weggezogen oder hingerissen auf Biel.
Aha. Also
dann haben wir zuerst in Biel gewohnt, sind wir rausgezögert auf Orbund und jetzt wohnen wir aber wieder in Biel.
Ja. Hey, ist echt der wahre Grund ist das Herz gesehen, dass die auf Biel gezogen haben.
Ja, die Liebe hat mich nachher auf Biel gebracht.
Kommst du wieder einmal zurück auf Schnottwil?
Das war schon ein Thema gewesen. Haben wir nachher dort hier verworfen. Sag nie, nie. Ich bin ja nach wie vor regelmässig zu Schnottwil, eben im Zusammenhang mit dieser Musikgesellschaft, wo ich immer noch Mitglied bin, immer noch mitspielen. Immer noch die Komödie über Partyhilfe mitorganisieren. Ich bin auch geschäftlich mittlerweile viel in dieser Region unterwegs. Der Buchiberg, wir reden viel vom Buchiberg.
Ja.
Viele Leute wissen nicht, was der Buchiberg ist. Müssen wir heute auch noch definieren. Der Buchiberg heisst Buchegberg und das ist ein Bezirk im Kanton Solothurn. Und das ist so eine Region zwischen Bern und Solothurn, wo relativ ländlich geprägt ist, überschaubar. Hügelig, es ist wirklich Berg, eigentlich drei Täler, zwei Berge. Höchstes Verfahrpotenzial.
Ja, das ist so.
Heute mit GPS ein bisschen weniger, aber es gibt eigentlich am Eingang zum Buchiberg ein Ortstafel und wenn du rauskommst, wieder rein. Und zwischendrin bist du eigentlich dir überlassen. Und ich kenne wirklich viele Leute, die auch zugezogen sind, wo mir gesagt haben, sie haben am Anfang sich mehrmals verfahren. Also das zur Zeit vor GPS und Navigationsgerät. Und ich kann das nachvollziehen. Die Dörfer sehen alle ähnlich aus. Die Region oder die Landschaft ist plus minus gleich. Noch ein bisschen Nebel und nachher, oder in der Nacht, dann bist du verloren.
Hat etwas. Ich habe natürlich gelernt Autofahren im Buchiberg. Wenig Verkehr, viele Kurven, alle Verkehrssituationen. Dort habe ich den Buchiberg gelernt kennen. In dem Sinn, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich sage immer, der Buchiberg hat Potenzial. Jetzt muss ich gut schauen, wie dein Gesicht reagiert. Hat das Potenzial, wie das Gstaad oder St. Moritz hat. Weil der Buchiberg hat einfach alles, was es braucht. Es hat einen Flughafen in der Nähe, in Grenchen. Es hat diverseste Golfplätze. Es hat eine Landschaft, die mindestens ebenso schön ist wie ein Emmental. Es hat ein Schloss, wo man wunderbar in eine Wellness-Oase könnte umfunktionieren könnte. Also wenn jemand ein paar Millionen investieren will, die Idee steht schon lange, meldet euch bei uns. Und es ist Sommer wie Winter einfach nützbar. Wir haben sogar Ski. Gebiet ja. In der Nähe. Ja,
den Gedanken auch schon einmal gehabt. Und habe das einmal mit einem Immobilienhaini besprochen. Und er hat gesagt, schau, es gibt genau drei Kriterien für eine Liegenschaft. Und das ist die Lage, zweitens ist die Lage und drittens ist die Lage. Und der Buchiberg bringt viel von dem mit, aber nicht nur. Weißt, bei uns zwei schwingt auch immer ein bisschen die Sehnsucht mit nach dieser vielleicht auch heilen, idyllischen Lage mit. Aber du musst auch ganz klar sehen, als junge Familie, deine Kinder gehen morgen mit dem Postauto in die Schule. Ja. Einkaufen tust du in der Stadt. Die Aussicht ist, je nachdem, wo du wohnst, mittelprächtig. Dann siehst du einfach am nächsten Hocker rüber. Es sieht eben nicht alle wie vom Steigrübli bis
in Jura, ja. Das ist so.
Infrastruktur zum Teil. Mobilempfang mittlerweile überall ziemlich. Noch nicht so lange.
Nicht von allen Anbietern.
Rechte Löcher gegeben. Das darfst du auch nicht außer Acht lassen.
Ist so.
Wenn wir von einem Gestad reden. Der Buchiberg funktioniert, solange du mobil bist, ein Auto hast. Mittlerweile braucht es auch ein bisschen Geld, um dort sich das Eigenheim, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, wie überall. Die Preise sind am explodieren, gegenwärtig noch mehr als vorher. Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, was du auch suchst. Und weißt, es gibt ja auch nach wie vor Dörfli mit 80, 100, 120 Einwohnern. Ob du dich dort nachher wohlfühlst als Nicht-Aborigine, das sei dann dahingestellt.
Ich bin da ein bisschen blauäugiger als du. Aber du hast ja viel mehr mit dem Buchiberg auseinandergesetzt.
Jetzt musst du noch etwas sagen. Jetzt gibt es
ja
eben den Buchiberg-Talk.
Ja.
Und dann kommen wir wirklich, wir reden jetzt von normalen Zeiten. Zweimal im Jahr um irgendwie 220 bis 300 Leute kommen an den Talk. Die kommen nicht primär wegen mir, sondern weil relativ spannende Gäste kommen. Und dann ist der Talk durch und dann fällt in der Regel eine recht grosse Last von mir. Und du glaubst nicht, ich bin so froh, wenn ich nachher in die Anonymität von der Grossstadt kann abtauchen kann. Und am nächsten Morgen erkennt mich niemand. Es spricht mich niemand auf das an. Ich muss nachbearbeiten, die Website aktualisieren und, und. Ich bin so dankbar, dass ich in dem Moment jetzt nicht irgendwie auf das angehauen wird oder irgendetwas. Weißt du, dass ich auch Zeit habe, das Ganze zu verarbeiten und irgendwie abzuschliessen. Und dann kommt ja schon wieder das Nächste, oder?
Genau.
Das ist ja auch ein halbes Jahr. Und wir haben auch die Idee gehabt, wir machen es viermal im Jahr. Jetzt muss ich sagen, rückblickend, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Weißt du, bist ständig dran, Gäste organisieren. Nachher musst du die Location fixen, also in der Regel ist die fix, aber es kann ändern. Du musst Leute einladen, du musst Partner an Bord holen und. Es gibt so viel zu tun. Und wenn wir das viermal im Jahr würden machen, ich würde nur noch das machen.
Wäre ja auch cool, wenn du von dem kannst leben.
Ja, aber dann musst du wirklich, wenn du von dem kannst leben. Und dann musst du wirklich extrem für das brennen. Und ich liebe das Ding, weißt du. Aber es ist auch schön, zwischendurch wieder ausschnaufen und dann wieder anlaufen für den nächsten.
Wir kommen noch auf den Buchiberger Talk. Das ist ja nicht das Einzige, was du gemacht hast. Du bist zum Beispiel im OK gewesen, vor einer 700-Jahr-Feier. Von Schnottwil. Du bist im OK gewesen, wo es darum gegangen ist, den Slow-Up, wo es in der ganzen Schweiz rumgibt, in Buchiberg, in der Region Solothurn zu holen. Du bist überall bist mit involviert. Ich muss mich erinnern, du mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Es gibt die ganzen Freilichttheater-Sachen im Buchiberg, wo gigantische Theater in Naturkulissen spielt. Dort bist du engagiert gewesen oder immer noch. Du machst so viel und so aktiv und so vielfältig für etwas für die Region. Und zwar bist du wahrscheinlich der Einzige, den ich kenne, der so viel für den Buchiberg macht, der nicht politisch motiviert ist. Irgendwann, man muss ja die Liebe herkommen.
Vielleicht ist es so ein bisschen zu wenig Mut, Nein zu sagen.
Wir kriegen den Kugelschreiber zusammen aus. Spannend.
Also das sind mehr Gedanken, die ich mir jetzt mache. Weißt du, das eingangs erwähnt, 40 geworden. Also es ist... Ich reiße jetzt einmal das Fass auf. Jetzt ist das Corona gekommen und bei uns in der Subline heisst es Events und Marketing. Und das Events, das ist wirklich total weggebrochen. Und jetzt sind wir hier am Aufnehmen, wir sind Ende November und jetzt weiss man wieder nicht, wo das hergeht, hier über Weihnachten, Neujahr und die Wintersaison rein. Und die Unplanbarkeit, das macht unser Geschäft fertig. Ja. Und wir haben anfangs oder eingangs Lockdown probiert, einmal auch noch ein Projekt mit dir zusammen. Verschiedene Sachen probiert, immer wieder Anlauf genommen, neue Formate gesucht, irgendwie Wege gesucht, was können wir gleich noch machen und tun. Und es war so eine hohe Belastung und du investierst Zeit und Energie und nachher wechseln irgendwie die Spielregeln. Und dann geht es wieder nicht. Und die Unsicherheit, das ist etwas, was dich fertig macht. Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, kommen was wollen, wir lassen das Event heuer einfach sein. Und nachher ist eine riesen Last von mir
gefallen.
Weil ich einfach können sagen, ja, und jetzt ist okay, ja, wenn nichts geht in diesem Bereich. Aber wir leben von dem. Also, und wir haben zwei Kinder, es hängt ein bisschen etwas dran, es ist nicht einfach nur ein Hobby.
Ja, es ist eine Firma.
Ende also. Monat muss einfach gleich irgendwie einen gewissen Betrag rein. Wie das passiert, sind wir ein bisschen flexibel, aber das Ding muss drehen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also nachher ist es weggefallen. Und nachher ist so die Idee, ja, irgendetwas musst du machen. Und nachher habe ich angefangen, einfach mehr für alles zu öffnen. Und Sachen angefangen, wo wir ein bisschen rückblickend auch wieder strebt haben. Aber nur des Geldes wegen. Und nachher bin ich da von Pontius zu Pilatius gesäckelt und gemacht und da und du. Und ich habe mir selber geschadet, ich habe mir keine Freude gemacht. Es ist wirklich nur darum gegangen, irgendwie Existenzsicherung. Dort habe ich mir nachher überlegt, hey, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich einfach nur noch springe und mache und tue, weil ich weiss, notfalls kann ich mich auch nicht mehr anstellen. Und ich mache auch Busfahrer zu Biel, weißt du? Also habe ich kein Problem. Und dann habe ich auch die Sorgen, die da rum sind und die Ängste und oder der Druck, den du auch hast, der fällt weg. Ja, bist du vielleicht weniger kreativ und fährst einfach deine Schlaufe, that's it. Aber dann kannst du ja. Ich glaube, das ist auch anspruchsvoll. Du musst dir extrem bei Sachen haben.
Das ist ganz sicher. Also
ich will jetzt...
Muss es nicht werten,
nein, überhaupt nicht. Das ist etwas ganz anderes, oder?
Genau.
So, und jetzt ist im Zusammenhang mit dem 40 oder ominös Midlife-Crisis und so. Ich habe keine Midlife-Crisis, aber einfach gemerkt, hey, ich muss wieder mich fokussieren. Und das hat auch damit zu tun können, sagen, das will ich nicht.
Ja.
Man weiss vielleicht auch genauer, was man will und was nicht. Und man hat vor allem auch den Mut zu sagen, sorry, das will ich nicht mehr. Und für das bin ich vielleicht auch nicht der Richtige.
Also gibt es konkret etwas?
Ja, es gibt einfach Sachen in meinem Umfeld, die ich musste ablegen. Weißt du, zeitweise bin ich 5 Vereine Mitglied gewesen. Und dann hat es so Ballungszeiten gegeben. Normalerweise kannst du das örgeln und organisieren und dann kommt irgendwann ein Konzert und dann haben sie noch Theater und dann ist noch die Fasnacht. Dann bist du nur dran und machst und tust. Und das Schlimmste, was danach passiert, ist, dass irgendwie so eine Probe reinkommst und dann heisst es, ah, schön, kommst du auch noch.
Ja.
Und du bist nur am Säckeln und schaust, dass es noch irgendwie längt und du denkst, ja, jetzt bist du halt nur noch eine halbe Stunde da, aber immerhin.
Aha.
Und dann bist du eigentlich so für dich still und überlegst und denkst, das kann es ja nicht sein. Also, da machst du jetzt niemandem einen Gefallen. Weißt du, du versäckelst schon alle anderen, die auch zu tun haben. Und ich bin nicht der Ärmste. Aber
nicht die Qualität leidet
einfach. So, ja. Und jetzt, nachher bin ich dort extrem früh Präsident geworden von dieser Musik. Und es sind auch Leute zu mir gekommen und haben gesagt, boah, sie finden es noch gerade mutig. Und Jahre später sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, hey, das ist aber noch cool. Und das hat sie nicht gedacht. Ich habe es ein bisschen wie du hast gesagt. Es gibt auch 2, 3, die das gar nicht lustig haben gefunden, was ich dort gemacht habe.
Ja.
Oder nicht immer lustig. Das lernst du eben nachher auch, weißt du? Wer sich exponiert. So. Ja,
gehört zum Leben.
Das gehört zum Leben. Und schon allein das musst du mal durchmachen in relativ jungen Jahren, weißt
du? Genau.
die auch merken, okay, jetzt hast du vor 200 Leuten einen rechten Schmarrn erzählt. Und das, die Angst vor der sozialen Ächtung, oder? Ist, um das geht es eigentlich. Und wir sind gewohnt oder wir haben es gern, wenn wir dazugehören.
Aha.
Anschluss, so Sachen sind wichtig. Und wenn du plötzlich merkst, hey, jetzt exponierst du dich aber gerade ein bisschen geil. Braucht viel. Das war auch nicht gang einfach gewesen. Zum Beispiel für meinen Vater, der ja nach wie vor Mitglied ist von diesem Verein. Dann können die Zusteller sagen, ja, es ist gang noch mein Sohn.
Logisch.
Ja. Der wird ja heute immer noch angesprochen. Oder? Manchmal fühlt er sich auch geschmeichelt und manchmal ist es ihm vielleicht auch ein bisschen peinlich. Mhm. Aber es ist, wie es ist.
Ist ja wahrscheinlich umgekehrt auch mal so gewesen.
Absolut. Und er hat uns auch in Situationen reingebracht, die nicht immer angenehm waren. Weißt? Also wir waren natürlich Kelly Family aus dem Buchiberg.
Okay.
Ja, da ist man dann gut und gerne natürlich auch mit 5, 6, 7 einfach mal auf der Bühne gesehen und hat das Lied zum Besten gebracht.
Ja, ja.
Das war aber cool gewesen, weißt du? Also nicht irgendwie, dass man das Gefühl hatte, dass sie jetzt sein müssen, aber wir hatten so eine Familienkapelle und da ist man auftreten.
Aha.
Meine erste Auftritte waren mit 10. So. Autofahren mit 14.
Ja, das hängt natürlich auch mit der Lage zusammen.
Ja, oder? Also weißt du, man hat schon Sachen durchexerziert, nicht bewusst, das haben wir einfach gemacht. Aha. Aber eben, wir reden wieder von früher, weißt
du? Ja, ja, aber früher, das ist das Fundament, wo du heute drauf stehst, oder?
Ja, zweifellos. Also das ist einfach dort, wo ich herkomme, dort hat es so funktioniert. Und ich sehe auch heute mit meiner Frau, die natürlich in der Stadt ist aufgewachsen, weißt du, das sind so Welten.
Aha.
Es sind so Welten, auch was der Umgang mit kleinen Kindern oder nachher gerade das Italienische, wo die Familie einfach noch viel mehr Zusammenhalt, weißt du, wirklich auch etwas Schönes ist, was wir sukzessiv auch verloren haben, aufgegeben haben zum Teil.
Ja, oder auch nie so gehabt haben.
Und vielleicht auch gar nie so stark gehabt, weißt du, aber auch nachher siehst, was das Gute dran ist, dass man eben sich aufeinander kann verlassen kann. Oder bei uns ist es einfach so als, ja. Das ist noch ein Onkel, das ist so.
Aha. Und gleich gegen aussen hat deine Familie einen starken Familienzusammenhalt.
Ja, da haben wir ja nach wie vor. Weißt, wir haben sogar noch einen Verein innerhalb von uns Geschwistern. Da gibt's ja noch. Das können wir nachher vielleicht auch noch schnell anreissen. Jetzt habe ich verschiedene Sachen angeteist. Was ich auch sagen ist, nachher ist ja das beobachtet worden, okay, da gibt es einen, der engagiert sich, der bringt da frischen Wind. Mhm. Und das ist ja heutzutage mehr denn je ein Problem von diesen alten Clubs, von diesen Vereinen, genau. Weißt, was sie auch verpasst haben, sich zu erneuern.
Mhm.
Das jüngste Mitglied 65.
Ja.
Aber man will ja auch keinen reinlassen unter 30, weil der würde uns ja irgendwie davon abhalten, dass wir uns einmal im Monat treffen zum Essen und so Sachen. Und nachher hat es Leute gegeben, die gesagt, ja, komm, wir probieren mal und wir müssen ja irgendwie. Und dann bin ich angefragt worden und dann fühlst du, ja, jetzt wie gekehrt. Und dann machst du nicht mit. Und so bin ich reingerutscht. Dazu kam. Und eins hat es andere nicht gegeben. Und das eine oder andere habe ich wieder abgegeben. Andere Sachen mache ich noch, zum Beispiel Freilichtspiel. Mhm. Ich meine, das ist so eine coole Geschichte. Da sind Leute dahinter, die sich wirklich extrem engagieren. Und das sind ja immer die gleichen, weißt du? Das ist wirklich so der Theatervirus.
Ja.
Das ist etwas, was ich nicht gekannt habe, aber das ist wirklich ist vergleichbar wie mit einem Fasnachtsvirus.
Aha.
Wenn du das nie gehabt hast, kannst du es nicht nachvollziehen. Das sind einfach Spinner.
Das bist ja du auch ein bisschen
positiv. Aber immer, wo ein Virus so ist, sind Spinner, weißt du? Dann gehst du einfach noch ein bisschen weiter als.
Ja, das zeigt die Zeit jetzt auch gerade wieder.
Ja, ehrlich. Wenn es weh tut, noch einen Schritt mehr, weißt du? Das ist so eine harte Zeit, wenn du dort nachher irgendwie 20, 25 Öben lang das spielst. Also in der Regel, da müssen wir es nicht mehr machen. Irgendwie nach dem fünften Mal ist einfach ein Hänger.
Ja.
Und dann musst du auch wieder aufrappeln. Das betrifft nur die Spieler, weißt du? Und drumherum ist ein Riesenzirkus. Und jetzt gibt es 2023. Jetzt wieder so ein Freilichtspiel.
Oh,
ja, wieder.
Komm ich auf jeden Fall schauen.
Und das nimmt jetzt langsam Fahrt auf.
Aha.
Gut.
So weit, wie man es planen kann.
Ja, also wir planen dort jetzt Vollgas. Mhm. Und den Rest wird man dann sehen. Also ich meine, man ist schon ein bisschen flexibel geworden, sowohl auf Veranstalterseite als auch auf Besucherseite,
glaube ich.
Heute hast du auch Verständnis, was heisst, sorry, leider nein.
Ja, das gehört jetzt
einfach. Oder kannst du kommen unter diesen und diesen und diesen Bedingungen und dann musst du noch das haben. Genau. Dann, ja, musst du überlegen, machst du mit oder nicht.
Richtig. Das ist die neue Welt, oder?
Ja.
Ein bisschen weit.
Ein bisschen weit. Jetzt kannst du das gut finden oder nicht, aber genau. Irgendwie.
Ja, ohne zu werten. Einfach.
Es geht. Im Moment läuft es so.
Genau. Genau. Spüre ich das richtig, dass das gar nicht so eine unglaubliche Herzensgeschichte ist, sondern dass das einfach gewachsen ist und jetzt fast nicht mehr daraus rauskommst, im positiven Sinn, natürlich nein. Auch.
Nein, es ist eine Kombination daraus raus. Weißt du, die Leute, die mich dort auf dem Radar hatten, die haben gesehen, ja, also gut, da gibt es den Simu und der macht Sachen, aber es kommt in der Regel gut.
Mhm.
Und das ist der entscheidende Punkt.
Ja, sonst wärst du ja nicht immer wieder angefragt worden, oder?
Genau. Und das ist auch etwas, wo ich mir irgendwann gesagt habe, hey, das ist aber, aus dem kannst du etwas machen. Mhm. Das hat nichts zu tun mit meiner Selbstständigkeit. Das ist genau das, was wir heute unseren Kunden eigentlich verkaufen. Weißt du, coole Ideen und irgendwelche Sachen verkaufen, das kann man geben.
Mhm.
Aber heute herstehen und sagen, das machen wir, das ziehen wir durch und wir vollbringen das auch.
Aha.
Das ist eine Qualität, die ich so zunehmend ein bisschen abhanden komme. So wie es heute niemand mehr gibt, der Verantwortung übernimmt.
Mhm.
Und auf unserer Webseite steht, wir übernehmen Verantwortung.
Ja.
Und wir stehen auch nach Projektabschluss da.
Mhm.
Und auch das braucht Mut, weil es ist einfach zu sagen, ja, der Fehler ist bei dir und ich bin dann mal weg.
Aha.
Danke für die Überweisung, das war's.
Das ist so das Pipi-Lotti-Risch-Syndrom, oder?
Auch das, wir jetzt eigentlich unkommentiert im Raum, aber dort habe ich gemerkt, du kannst viel erzählen.
Mhm.
Aber es muss Hänge auf Füße haben und zwischendurch musst du auch beweisen, dass es zu Boden bringst.
Ja,
ganz und ich sicher. Habe verschiedene Sachen zu Boden gebracht, wo man rückblickend kann sagen, ja, das schafft nicht jeder. Ganz allein, weißt du, ist es nie gegangen.
Mhm.
Es ist immer ein Team. Sei es bei dieser Kamel-Driver-Party, dort hast du den Vorstand gesehen und gesagt, das machen wir.
Aha.
Es gibt immer Leute, die noch sagen, da bin ich dabei und Buchiberger Talk, weißt du, dort haben ein paar Anläufe genommen, da gibt es hinten dran. Der Gedanke, den hat es schon länger gegeben, von so einem Gefäß. Ich habe eigentlich die Idee gehabt, wir könnten das Bio so etwas machen. Das ist schon in der Beta-Phase kläglich gescheitert. Es hat einfach niemand geglaubt. Das war schon der falsche Zeitpunkt gewesen und das falsche Konzept. Und nachher ist der Tag X gekommen, das war ein Slow-Up gewesen. Und nachher hat sich alles an einem Tag ergeben. Alles an einem Tag. Dann war es klar gewesen. Und nachher sind die Partner gekommen und nachher haben wir angefangen. Und dann war die erste Ausgabe gewesen, und es hat vorher niemand gewusst, dass es passiert.
Mhm.
Ich auch nicht. Und es sind 220 Leute gekommen. Das ist das Fassungsvermögen von diesem Einschauf. Und dann war der Talk gewesen, die erste Ausgabe war mit Marc Reist, der auch einen wesentlichen Beitrag hat zu diesem Format.
Mhm.
Ein kreativer Mitdenker und der Toni Rominger.
Ja.
Der Toni Rominger, das wissen viele nicht, der wohnt in Schnuttwil.
Hm, so weiss ich, ja.
Das ist der Grund, warum der Gast war. Und er war das neu, erfrischend, ungewohnt. Und auch dort, weisst du, der Mut zu haben, die Leute auch mal eine Frage zu stellen, die man sonst vielleicht so nicht kennt.
Mhm.
Also ich habe schon Leute gehabt, die gesagt, sie sind nicht sicher gewesen, ob ich das wirklich jetzt gefragt habe. Und ich mache das einfach. Also, es hat Grenzen, aber irgendwie eine gewisse Freiheit nehme ich mir einfach. Und weißt, je prominenter die Persönlichkeit, desto gewohnter sind die auch auf komische, peinliche, schräge Situationen zu reagieren. Die gehen nicht so leicht raus. Wenn die nichts sagen wollen, dann können die sehr lange reden, ohne etwas zu sagen.
Das ist so, ja.
Die können das. Das Konzept des Buchiberger Talk ist ja mittlerweile, dass wir prominente Persönlichkeit haben und irgendeine junge Unternehmerin, irgendetwas, das auch etwas bewegt in dieser Region, nebendran setzen. Und der Tier ist natürlich das Ganze ein bisschen diffiziler. Oder die Leute sind in der Regel sehr nervös, können naturgemäß auch nicht auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen und. Oder. Also musst du ein bisschen differenzieren. Genau.
Kannst du aber. Und so wie ich dich halt kenne, deine Sprüche sind so trocken und so ehrlich, die sind einfach lustig, auch wenn sie manchmal ans Eingemachte gehen oder deine Frage. Und das ist eine Kunst, die nicht so manche beherrscht, dass man diffizile Fragen stellen kann, und das Gegenüber sich dann nicht angegriffen fühlt. Oder ich sage, es gibt Leute auf dieser Welt, die können einem an Gring raus sagen, weißt du, du bist ein Gigu. Und das Gegenüber nimmt das nicht böse auf. Mhm. Es gibt aber Leute, wenn die das sagen, kommt das immer böse über. Du hast, glaube ich, die Gabe, das von der leichten Seite zu machen.
Mhm.
Er tut jetzt gerade ein Hübeli-Bier auf.
Genau, weil du sagst jetzt da etwas sehr schmeichelndes. Soll ich zu dem etwas sagen?
Ja.
Also wir sind viel bekannt, wo Leute natürlich extrem brüskiert waren, ob dem, was ich gesagt habe. Mhm. Und ich musste dort auch lernen, nicht einfach alles rauszulassen, was mir gerade durch den Kopf geht. Mhm. Und ich weiss, dass ich früher und vielleicht auch heute zwischendurch natürlich mit dieser Art und meiner Art und Weise auch verletzend kann sein.
Mhm. Aber ja nie absichtlich. So
ja, weißt du, ich kann mich schon verbal äußern, dass es weh tut. Mhm. Das weiss ich aber in der Zwischenzeit und ich kann das auch kontrollieren, sage ich mal. Ja. Ohne, dass ich jetzt hier in psychiatrischer Behandlung bin. Ich kann das kontrollieren. Nein, einfach gemerkt, es ist nicht mehr auch ein Zeichen von Schwäche, wenn du mit Wort irgendeinen zur Sau machen musst.
Ja, kommt auf den Kontext.
Und ich will das nicht. Ich will das nicht, weißt du? Und früher bin ich wirklich zum Teil frech gewesen. Ja, ich einfach. In der Regel habe ich einen Spruch auf Lager, der den Nagel auf den Kopf trifft. Mhm. Und der kann auch verletzend sein. Ja. Und heute bin ich aber so weit, dass ich auch einen Stürmer schnaufen kann und sagen, weißt du was? Ich brauche zu dem nichts zu sagen. Mhm. Und mein Humor, der ist trocken, das ist so. Hängt auch nachher damit zusammen, dass es halt aus dem Rückhalten irgendeinen Spruch kannst machen und so. Und dann gibt es eben Leute, wie du jetzt beschrieben hast, wo nachher überrascht sind. Mhm. Also es ist nicht so Humor mit Anlauf. Es passiert lange nichts. Viele Leute sagen mir auch immer, ja, der erste Eindruck war, das ist eine riesen Schlaftablette. Und plötzlich habe ich meine Ohren nicht getraut und bin fast auf dem Stuhl gefallen. Ja, das umschreibt mich vielleicht ziemlich gut. Es braucht auch eine Weile, dass man mich, glaube, versteht. Also so kurze Begegnungen, die enden in der Regel mit dem Resultat, dass ich das Gefühl habe, ich sei arrogant, hochnässig, irgendwie verschlossen. Also eher negativ konnotierte Attribute. Weder dass sie sagen, hey, das ist jetzt ein mega Partysaal.
Ja.
Und so der Kumpeltyp, weißt du? Weil ich bin nachher relativ lang skeptisch. Ich frage auch Fragen, was es denn genau ist. Manchmal bin ich auch nicht aufgelegt für so Smalltalk-Geschichten. Mhm. Und dann würde ich gerne ein bisschen mehr vom Menschen dahinter wissen, weißt du? Und nachher kommt das halt für viele Leute sehr ungewohnt über.
Mhm.
That's it.
Ja. Ich sage dem halt, dass ein bisschen arrogant wirkende und eher manchmal reservierte, das ist eine Professionalität.
Ja.
Das ist halt.
Ist auch ein bisschen meiner Grösse geschuldet, habe ich auch schon gemerkt. Ich bin relativ gross, das Erscheinungsbild ist gross und nachher, wenn du noch irgendetwas sagst, was nicht gerade. Ja.
Genau.
Nachher hast du es eigentlich schon. Jetzt bist ja du an dem letzten Buchiberger Talk gewesen.
Genau.
Komm, jetzt erzählst du etwas. Wie hast du es empfunden? Was ist passiert?
Also, ich muss jetzt so da auch ein bisschen voranfangen. Ich habe das natürlich immer beobachtet, weil ich das sehr, sehr ein cooles Format gefunden habe. Und ich schon in der Zeit, als ich noch mit Sport selbstständig war, habe ich versucht, im Buchiberg etwas aufzuziehen, dann zumal mit Nordic Walking verbunden, wo man so gewisse Stationen hat können ablaufen mit Kulinarik, mit Sehenswürdigkeiten, auch mit Geschichtlichem. Wir hatten ja auch eine Schlacht im Limpachtal und so. Du siehst, ich rede von mir. Mhm. Das ist eine gewisse, und das war dann noch nicht möglich gewesen. Es hat so einen Verein gegeben, das war Pro Buchiberg, aber das war ganz, ganz in den Anfängen gewesen. Aber so der Grundtenor war, immer am anderen nicht das Hörli am Viertel gönnen. Mhm. Man hat lange eher konkurrenziert, dass das zwei Beizen miteinander davon zusammenarbeiten. Ich habe das Ganze eher im Meieriet gemacht. Dort hatte ich die Leute, die geholfen haben, so etwas auf die Beine zu stellen. Und das haben wir dann auch verkaufen. Aber umso mehr Freude natürlich, als du das Projekt aus dem Boden gestampft hast Und ich habe nie daran gezweifelt, dass das nicht funktioniert. Weil die schon die richtigen Leute aus dem Buchiwerk im Boot gehabt. Ich bin aber nie persönlich erschienen, weil ich halt ein bisschen weit auch ein gespaltenes Verhältnis habe zum Buchiberg, weil auch ich in Schnottwil mir eine damalige Frau, wir waren eben Kurate gesehen, haben müssen sagen, dass es so nicht mehr weitergeht. Und ich habe aber eine Tochter von einer damaligen Gemeindepräsidentin in Oberwil verlassen und gleichzeitig die langjährige Finanzverwalterin von Schnottwil. Und ja, das gibt heute noch Leute, die die Strassenseite wechseln, weil sie mit der Situation wahrscheinlich heute noch nicht klarkommen. Und das führt auch dazu, dass ich vielleicht lange genau an diesen Anlass mich da nicht wollen exponieren. Aber es war ein Grund, wo du gesagt hast, hey, du kommst natürlich. Sag mal, jetzt komme ich. Und da ich ja 2 Monate schwer bin, als dann zumal kennen mich ja viele auch nicht mehr, weil mein Erscheinungsbild doch ein Stückchen anders ist, weder das noch vor 15 Jahren war. Und dann bin ich mit einem sehr guten Kollegen bin ich an den Buchiberger Talk gekommen. Nicht zuletzt auch wegen Ogi.
Ich muss sagen, die letzten Gäste waren der Altbundesrat Adolf Ogi,
genau.
Und eben lokal von der Schnapsbrennerei in Oberwil, Manuela Schwab.
Genau, wo ja. Gerade relativ frisch das Geschäft vom Vater übernommen hat.
Gut.
Kenne ich natürlich auch den Vater, wir waren ja schon auf dem TÜV zusammen. Ja, sehr interessant, der Ogi ist eine Persönlichkeit. Und ich habe mich wirklich, wirklich gefreut, auch gewisse Gesichter wieder zu sehen. Gewisse haben auch Freude gehabt, mich wieder zu sehen. Und du bist dort auf mich zugekommen und hast gesagt, oh, Kusi, ich bin Gott froh, bist du da. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut es das mir jetzt tut. Wenn ich dir den ruhigen Pol geben konnte, den du gebraucht hast, bin ich sehr glücklich gewesen. Und ich habe einfach mit dir gelitten, weil ich genau gewusst, wenn ich jetzt vorhocken müsste und ich hätte den Altbundesrat Adolf Ogi neben mir, dann wäre ich jetzt auch ziemlich am Zittern. Aber du bist dort reingekommen, man hat gemerkt, du bist sehr angespannt und dann hast du einfach stinkfrech am Ogi das Dutzis angeboten. Und das hat die Situation dermassen entspannt, dass dann ist es einfach gelaufen. Und ich glaube, dort hast du den ersten Lacher, der die einen brüskiert hat und die anderen, die es gerade mit Humor können nehmen. Da hast du einfach gehabt, von denen hast du auch die Aufmerksamkeit gehabt. Ich habe es extrem genossen, so kurzweilig und so lustig. Und mit diesen 2 Persönlichkeiten, oder? Gegensätzlicher geht es ja eigentlich nicht mehr.
Okay. Ein paar Ergänzungen von mir. Jetzt hat ja auch durch das vermaledeite Virus der Buchiberger Talk das erste Mal Open Air stattgefunden. Aha. Also wir sind in einer überdachten Reithalle gewesen.
Genau.
Das war am Montag zu oben und am Mittwoch vorher hat der Bundesrat an seiner Sitzung nochmals die Rahmenbedingungen wieder verändert.
Aha.
Wir haben wirklich bibbert bis zum Schluss, ob das zu fliegen kommt. Und es ist sonst schon, weißt du, es müssen so viele Sachen ineinander reinspielen. Also die Gäste müssen kommen, die Talk-Gäste, die anderen Gäste. Das Drum und Dran muss stimmen. Jetzt ist aber noch erschwerend dazu gekommen, dass das Wetter auch nicht müssen stimmen. Wir waren draußen gewesen. Parkiert haben wir auf dem offenen Feld. Der Reitplatz ist irgendwie mit Sand bedeckt. Mhm. Wenn es dort regnet, ist einfach, es wird nur noch grusig. Wir waren den ganzen Tag am Aufstellen gewesen. Es gibt dort keinen einzigen Stuhl, es hat keinen Strom, dort ist alles hinten. Wir haben das erste Mal auch noch gerade eine Live-Übertragung gemacht.
Mhm.
Also wir auch noch ein stabiles Internet müssen herbringen. Auch das nicht ganz einfach. Es sind so viele Sachen, du bist den ganzen Tag dran. Nachher duschst du, ziehst du dich um und nachher bist du Gastgeber. Und nachher kommen die Gäste und nachher musst du noch das Ding schaukeln. Weißt du, das ist alles auch eine Organisationsfrage. Ich könnte auch ein Team haben, das alles aufstellt und so. Das Problem ist ein bisschen auch das Budget.
Mhm.
Und nachher gehen die irgendwann heim. Und am nächsten Tag kommst du in die Halle und hast 300 Stühle da und du musst an jedem Stuhl mit einem Tuch den Sang abputzen, weil wir haben so Galastühle gehabt, weil wir den Leuten nicht irgendwelche Klappstühle zumuten wollten. Ja, und dann musst du dich halt auch wieder irgendwie in einen anständigen Zustand zurückgeben, weil sonst macht es dort einen und dann kostet es noch einen. So, das ist einfach drum und dran, wo man aber nicht so sieht, wo noch ist. Und zwischendurch ist meistens da noch der Talk mit diesen zwei Gästen. So. Und auch dort habe ich lustigerweise über einen sehr guten Freund gehört sagen, hey, es sind Leute gekommen, die vorher nicht kennt und die haben gemeint, die haben eine Weile gebraucht, bis sie sich an dich gewöhnt haben. Und das ist auch wieder das, weißt du, wo ich mich manchmal frage, ja, vielleicht ein bisschen freundlicher, ein bisschen weniger die Anspannung zeigen und so, aber das musst du zuerst herbringen, weißt du. Das Sagen ist noch eins, aber nachher musst du es auch noch ausstrahlen. Ich würde sagen, das ist also schon eine Kiste auf recht hohem Niveau.
Ja, ganz klar. Weißt du,
nicht Kasperli-Theater, also ich meine, es gibt auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass sind 300 Leute, du musst irgendwie auch liefern. Es ist auch ein gewisser Druck. Und es ist ein Ogi da und du musst eine Parole bieten, also du hast es miterlebt. Du musst irgendwie so ein bisschen...
Das ist eine Persönlichkeit.
Ja.
Und so wie du ihn ein bisschen herausgefordert hast, hat er die zwischen
auch.
Du hast es aber können, ich habe es den Hammer gefunden. Kann man übrigens nachhören auf Simus.
Genau, Simon Live. Haben wir gebracht. Am krassesten herausgefordert hat mich jemals Frosignati.
Echt?
Ja. Frosignati war einfach am Anfang sehr zurückhaltend. Und die hat sehr, sehr Angst gehabt, dass irgendjemand das Handy zückt. Und nachher einen blöden Ausschnitt irgendwie am Blick geschickt. Und sie morgen auf der Frontseite ist auf so einem Blatt. So habe ich es empfunden. Ja. Und es hat recht lange gedauert, bis die Frau aufgetaucht ist. Und das ist passiert, was gegenüber, das war dann Tom Vogt. Über den frühen Tod von seinem Vater geredet. Und dann war Übergang zu Brustkrebs. Und nachher ist es plötzlich emotional geworden. Und nachher hat Frosin gemerkt, okay, da kann man sich auch öffnen und man kann auch Gefühl zeigen. Ja. Und dann ist die Frosin richtig aufgetaucht und am Schluss hat sie das Zepter übernommen. Also die Leute haben eigentlich nicht gefeiert, wie Frosin die Show gerockt hat. Ich habe nachher nichts mehr zu sagen gehabt. Irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist fertig. Am anderen, unserem leichten Tontechniker von Ava Sound und Light, dem habe ich irgendwann gesagt, O-Ton. André, stell dir das Mikrofon ab. Ja, und eben so Sachen gibt es da manchmal,
oder? Ja. Aber das gehört ja auch zu diesem Format.
Das gehört auch dazu. Wir provozieren es nicht gerade, aber wenn es sich gibt, dann spielen wir das.
Ich bin, das kann ich so sagen, auch wenn ich mit dem Buchiberg direkt gar nicht so viel zu tun habe, ich bin ja wirklich ein Heimweh-Buchiberger, ich bin dir sehr dankbar, dass du das machst. Mit ganz vielen anderen bin ich dir dankbar, dass du das machst.
Merci vielmals, jetzt muss ich auch noch schnell, wenn ich es
machen. Jetzt warte noch schnell. Und darum bin ich auch überzeugt, dass es weiterhin finanzierbar bleibt.
Jetzt dort habe ich auch etwas gelernt. Und zwar ist es gesehen, allein kannst du nichts. Und ich habe es vorhin kurz angeheizt, wie das die Stange ist gekommen. Es ist nachher, Sand hat es andere gegeben. Und wir haben vorher verschiedenes probiert und es ist nie zum Fliegen gekommen. Und nachher sind plötzlich die richtigen Leute gesehen, also echt die richtigen Leute, die daran geglaubt haben, dass es wird.
Ja.
Und von denen war es einfach gewesen, sage ich jetzt rückblickend. Und weißt du, das ist schon nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Unser Hauptsponsor ist die Spar- und Leihkasse Buchiberg. Die haben ihre Kunden eingeladen. An ein Event, wo niemand wusste, was es wird. Wahrscheinlich haben sie nicht gerade die heikelsten Kunden eingeladen, aber sie haben Kunden eingeladen.
Ja.
Verstehst du? Ich meine, den Mut aufzubringen, stell dir einmal vor, eine Bank. Und die Spar- und Leihkasse Buchiberg ist nicht einfach irgendein Bänkli. Da geht es um Image.
Ja.
Und Vertrauen ist wichtig in diesem Geschäft. Und nachher bist du eingeladen von deiner Hausbank. Und es waren genau die Leute gewesen, wie Tom Vogt. Und nachher ist es bei der Arnie Harley, das wäre auch noch eine eigene Geschichte. Dann habe ich angerufen und gesagt, wir machen da etwas, wäre cool, wenn ihr dabei seid. Studiert das mal. Und dann haben sie 3 Tage später angerufen und gesagt, ja, wir helfen mal. Wir finden das gut, wir sind dabei. Und seitdem sind sie unglaublich wichtige Stützen von diesem Format. Und es hat alle die Leute gebraucht, genau die Partner, die daran geglaubt haben und das dann auch haben geholfen, in der Breite zu tragen. Mhm. Weißt du, ich allein. Wegen mir wäre niemand gekommen, kommt auch heute niemand. Ja, meine Mutter kommt auch mal schauen, was sie so machen. Okay, aber die kommt doch ein bisschen wegen der France Signorti. Also weißt du, muss ich mich auch nicht belügen. Und ohne das Netzwerk und ohne die Leute drumherum bringst du keine Idee zum Fliegen. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, allen erfolgreichen Leuten. Es braucht immer auch noch die passenden Leute hinten dran.
Immer.
Und ich auch schon, oder wir hatten auch schon andere Ideen gehabt, wo wir das Gefühl hatten, das wäre die Hammer-Idee. Und dann erzählst du das jemandem euphorisch, wie du bist. Und er sagt, ja, frag zuerst mal noch den. Und dann weisst du, die Idee ist scheiße oder der Zeitpunkt ist der falsch.
Ja, hier ist wahrscheinlich der Zeitpunkt einfach reif gewesen. Der Zeitpunkt
hat auch gestimmt, weisst du, der Buchiberg, um es noch einmal zu sagen, dort hier geht alles zu und verschwindet. Du musst das einst anschauen. Die letzte Bastion ist, nachdem die Schuhe und Käse und das Restaurant zugegangen ist, die letzte Bastion ist noch die Post und die geht jetzt auch noch zu. Ja. Jetzt ist der nicht mehr.
Das ist so.
Und darum haben wir auch von Anfang an gesagt, der Buchiberg Talk ist auch eine soziale Austauschplattform und das ist so wichtig. Und ich stelle es jetzt gerade wieder fest, dass die Leute zusammenkommen und sich unterhalten können. Das ist wichtig, weißt du, wir können auch lange Teams-Meeting machen und Zoom.
Aber das ist einfach ein soziales
Wesen. Ja. Und es passiert an diesem Talk etwas, es hat mit Energie jetzt zu tun. Du bist auch ein Musiker, du hast das auch schon erlebt. Wenn plötzlich die Schwingung stattfindet zwischen Empfänger und Sender, was da hin und her geht, das bringst gewaltig. Du einfach nicht her über den Bildschirm. Du kannst machen, wie du willst. Und manchmal klappt, also weißt du, die Garantie hast du nicht, dass das klappt. Aber es sind Energien, die in diesem Raum sind. Und wenn du die richtig kannst drehen und sei es auch nur durch einen blöden Spruch, dass du im August Duzis anbietest, was ja mir eigentlich überhaupt nicht gestattet wäre als Greenhorn. Das sind manchmal solche Momente, wo das Ganze nachher in die gleiche Richtung bündelt. Und nachher gibt es so eine gewaltige Energie. Und ich habe auch schon in meinen Podcasts Musiker gehabt, weißt du, wenn du von der Bühne gehst und einfach geflasht bist, dann geht es um genau das.
Genau.
Aber du kannst das auch im Theater erleben oder einfach immer, wenn Menschen zusammenkommen, aber sie müssen zusammenkommen, und zwar real. Und das schaffst du nicht mit Bits and Bytes. Da kannst du machen, was du willst.
Genau. Du bist der Typ, der das genauso lebt wie mein Corona-Zeit-Motto. Machen ist wie wollen, nur einfach geiler. Und das ist etwas, was du auch lebst.
Ja, da hat es ein einschneidendes Erlebnis gegeben. Und zwar ist das wirklich... weißt du, mein Gang, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Elternhaus zu tun. Gelernt, wenn etwas anfasst, ist es dir. Also der durchhalten wollen. Und als Kind ist das manchmal ja, auch mühsam, also beschwerlich. Und später merkst du, das ist eine Qualität, wenn du auch dranbleiben kannst. Es hat eben auch nachher die negative Seite, dass du vielleicht zu lange dranbleibst. Obwohl du sagst, jetzt ist es nicht mehr meins oder nie meins gewesen. Aber da können sagen, es war schön und jetzt gehe ich weiter. Aber das Dranbleiben, das haben wir früh gelernt. Und wenn du dann nachher herstehen musst und sagen, jetzt ist Hochzeitstag gesagt und jetzt sage ich es ab. In einem Dorf, das jeder kennt.
Ja.
Das ist sackmohren brutal.
Ich habe dir noch viel.
Also es war schlimm. Es war heavy, glaube ich, für mich, für meine damalige
Partner,
Frau ins B, für meine Eltern, für meine Geschwister, das war für niemanden lustig. Was daraus entstanden ist, das ist allerdings interessant. Und zwar auf mehreren Ebenen. Erstens mal für mich, zu merken, dass so etwas wehtut, aber es bringt dich nicht um. Und das war ein Wendepunkt, weil dort habe ich gemerkt, egal, was machst du? Und ist es noch so ein grosser Scheiß? Es geht weiter. Du leidest, es tut weh, du musst irgendwie Wege finden, aber es geht weiter. Und diese Erkenntnis, die ist elementar und die fehlt meines Erachtens vielen Leuten. Einfach mal zu merken, wenn du das machst und dir überlegst, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es ist selten der nackte Tod.
Selten,
es ist vielmals die soziale Ächtung, dass jemand sagt, ja, also das hat jetzt nicht erwartet von dir. Aber dann geht das durch. Und dann bist du eine wesentliche Erfahrung reicher. Und die habe ich dort auf sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, sehr schmerzhafte Weise gemacht. Und durch das bin ich heute an einem Punkt, wo ich sage, und das machen wir jetzt. Mit dem Bewusstsein, dass es nicht zwingend zum Erfolg führt. Aber den Erfolg erreichst du nie, wenn du nicht irgendwann sagst, und jetzt machen wir es.
Genau.
Du kannst noch manches YouTube-Video schauen, das dir zeigt, wie erfolgreich wirst. Aber irgendwann musst du es machen. Und das ist eine Riesenspanne zwischen ich will, ich könnte und ich würde so gerne und jetzt mache ich.
Mhm.
Der Schritt entscheidet.
The point of no return.
Das ist der point of no return. Ja. Und der tut so weh und in unserer Gesellschaft wirklich nichts musst. Du kannst den Job ausführen und es läuft. Und dort habe ich gelernt, manchmal musst du auch Sachen machen, wo nicht sicher bist, ob es gut kommt. Und manchmal musst du auch Sachen machen, wo es rückblickend heisst, ja, Simon, das hätte ich können sagen. Aber das sind genau die gleichen Leute, die kommen, ich habe gewusst, du kannst das. Mhm. Auf das kannst du auch nichts geben.
Nein.
Du musst dort allein durch. Und das ist ein schmerzhaftes Tal der Erfahrung.
Auf der anderen Seite, es sind, für jetzt bei dem noch schnell zu bleiben, es sind halt immer wieder auch die Leute, die kritisieren oder auf die Schultern klopfen, die es eben selber sich nicht dafür haben. Und entweder sind sie super im Kritisieren und nehmen die Schiedsrichterposition ein oder dann können sie sich sündeln im Licht, das du in dem Moment abgibst. Ist jetzt ein bisschen böse. Aber ich sage halt immer als Musiker, sobald irgendjemand den Mut hat, auf einer Bühne einen Scheinwerfer reinzustehen und zu zeigen, was er kann, egal ob es gut ist, schlecht, ob es den Leuten gefällt oder nicht, hat er Applaus verdient, weil er hat den Mut, zu zeigen, was er kann. Und dann hat gar niemand das Recht, der diesen Mut nicht hat, Kritik anzubringen.
Moment, ich bin aber heute auch so weit, dass ich mir sämtliche Kritiken anhören.
Immer, das kann dich ja weiterbringen.
Und nachher überlege ich aber nicht, ist jetzt die berechtigt oder nicht, sondern überlegen wir, aus deiner Sicht, vom Kritiker, hat das etwas und was können wir anders machen? Weißt, du darfst nicht einfach per se sagen, ja, du bist einfach ein bisschen neidisch oder irgendwie, ja, würde schon gerne mal. Und es gibt viele Leute, die ich weiss, die sagen, ich habe mich nie dafür. Ja.
Eben.
Jetzt muss ich noch etwas sagen. Die Beziehung ist in die Brüche und nachher war es noch die Weilkübe. Und die Weilkübe ist auch so ein Point of, wie sagst du das?
Ja, da trifft man sich, das ist...
Ja, da trifft man sich, das ist einfach... Früher war das der Ausgangspunkt im Jahr.
Also, weißt, ich habe immer gesagt, das ist ein Schritt heiliger als die Kirche, ist die Kirche in Schnottwil.
Ja, genau. Und rundum, und zwar weit rundum, kennt man ja Schnottwil. Wenn du sagst Schnottwil, dann gibt es drei Typen, die nicht Schnottwil wohnen. Typ 1 sagt, was? Kennst du Schnottwil-Kilbi?
Genau.
Das ist Typ 1. Typ 2 sagt, was? Schnottwil. Das ist etwa noch bekannt. Schnottwil im Luzernischen bei Sursee. Und Typ 3 sagt, Schnottwil. Also du kommst von Schnottwil, dann sagen sie, ja, Schnottwil.
Genau.
Das zeigt immer, ich weiss, wo das ist, ich kenne es, und sie sagen, sie ist Schnottu. Schnottu sagt Schnottu niemand. Also eigentlich tust du dich schon gerade selber disqualifizieren, wenn du sagst, ja, Schnottu.
Das ist noch viel in Ordnung.
Aber es gibt etwa die drei. Und nachher war Schnottwil-Kübi und im Juni, ich weiss nicht, ist die Message durch, dass das Hochzeit nicht stattfindet. Und das ist von der Dimension zu vergleichen, wie wenn Sissi geheiratet hat. Das hat eigentlich jeder gewusst.
In dieser kleinen Welt.
Ja, hat eigentlich jeder gewusst, es gibt eine Hochzeit und so. Und dann war es noch die Weilkübe gewesen, nachher bist du dort auf und runter gelaufen und das war sackmohren brutal. Also, die Leute, die angesprochen haben, das waren noch einigermaßen konstruktive Gespräche gewesen. Dort hat es von, ich verstehe es nicht, wie, ja, du hast mir die Augen geöffnet, alles gegeben. Ich kenne auch ein paar, die sich eigentlich den Mut gefasst hat, sich zu trennen. Aufgrund von dem. Nicht schön, andere haben endlich wieder mal über ihre Beziehung geredet. Weil man hat festgestellt, ja, bei uns ist eigentlich auch nicht alles nur Eitel Sonne.
Ja, es zwingt einem, sich mit sich selber auch zu beschäftigen. Das ist so.
Aber es geht um die Schnatwilkübi. Und die Schnatwilkübi ist wirklich eine Institution. Und das Problem auch dort ist, eigentlich will jeder die Schnatwilkübi gehen, aber niemand will mehr etwas machen dafür. Auch ein Problem von unserer Gesellschaft heute.
Ja.
Also man kann es zahlen, dann zahlst du und du erwartest eine Leistung. Und wenn die Leistung nicht kommt, dann reklamierst du. Und irgendwie, man hat es noch anders erlebt. Zwischendurch musst du auch selber etwas in die Hand nehmen, dass es dreht.
Und ja, das sind wir beide ähnlich. Oder?
Mit meinen Geschwistern zusammen einen Verein gegründet, der heisst Zabava. Das ist polnisch und das heisst Spass. Und er hat gesagt, mit diesem Verein wollen wir aktiv zum Dorfleben beitragen. Und wir haben genau zwei Vereinsaktivitäten. Das ist erstens der Wurststang am Slow-Up. Und zweitens der Saloon an Schnatwilkübi.
Ja.
Und es ist nur darum gegangen, das Ganze zu beleben und mithelfen, einen aktiven Part an der Dorfgemeinschaft zu leisten. Das kann man auf der Webseite nachlesen, zabava.ch. Mein Bruder ist dort Präsident, seit eh und je.
Tun wir auch die Show Notes.
Genau, ich kann Mensch schauen, was es so macht. Und jetzt sind ja wirklich historische Zeiten. Jetzt hat die Kübis erste Mal nicht stattgefunden. Das wäre undenkbar gewesen, wie so manches. Und jetzt ist es einfach gegangen. Und in der Zwischenzeit ist auch bekannt worden, dass das Restaurant Krone, Gasthof Krone, ihre Pforte für immer schließt.
Ja.
Also eine weitere Institution in diesem Ding schließt für immer. Und die Krone hat so einen zentralen Stellenwert an der Kübi. Das war eigentlich der Anfang. Ja, dort ist das erste Mal auf dieser Hauptstrasse, auf dieser gesperrten Hauptstrasse, an diesen 3 Tagen etwas gelaufen. Oder? Und jetzt fällt das weg. Und jetzt sind wir, Meer, wo dann nachgelagert waren mit dem Saloon, so der erste Melting Point. Und die Veränderung, die es gibt, weißt du, es fällt einfach wieder etwas weg. Und das wird einem, glaube ich, erst so bewusst, wenn die nächste Kübi wieder ist.
Ja.
Und dort bin ich manchmal ein bisschen hin und her gerissen. Weißt du, ist das jetzt einfach die Veränderung, wo man sich nicht davor verschliessen kann? Oder müsste man nicht auch mehr Gegenwehr? Ja, weil jetzt haben wir schon das erste Mal erlebt, dass es ohne Kübi geht, weißt
du? Ist so, ich bin der Meinung, man muss nicht immer Gegensteuer geben. Wandel ist stetig in allem innen. Aber man muss lernen, mit dem Wandel umzugehen und die Kräfte zu nutzen. Alles, was geht, hinterlässt Platz für Neues.
Ja, absolut.
Und da sind wir und auch die Generationen nach uns gefordert, den Platz zu füllen. Und das ist eine von diesen Geschichten, die sich auch mit dieser Corona-Krise jetzt, glaube ich, ein bisschen wandeln, ist, dass die wirklich jungen Generationen merken, dass sie nicht mehr einfach ins Blaue rausleben, sondern ja, aber nicht nur ihre Pflicht, sondern dass sie merken, dass man auch etwas bewegen kann.
Und für uns ist es auch ein wichtiges Learning, zu merken, eben auch hier wieder nicht alles, was man meint, es sei so, muss immer so sein.
Das ist gerade ganz ein guter Satz, für richtig Ende zu fliegen, weil ich bin ja wirklich ein Heimweh-Buchi-Berger. Oder? Ich habe auch noch so ein kleines verträumtes Bild. Ich habe zwar mitbekommen, dass die Schulen anders verteilt sind worden. Ich weiss, dass auch die Läden immer mehr zugehen. Und du hast mir jetzt auch wieder ein Bild gezeigt, wo noch ein bisschen tragischer ist als das verträumte Bild, das ich vom Buchi-Berg habe. Umso wichtiger ist es, dass Leute wie du daran rumkrampfen und ich werde mir überlegen, ob ich vielleicht für mein Heimweh-Buchiberg auch noch wieder mal etwas könnte machen, was positiv ist.
Was zieht dir dorthin?
Ich kann das nicht sagen. Ich bin erst später dort gewohnt, aber ich bin aufgewachsen von Anfang an in Safnern. Ich habe aber immer eine gute Zeit gehabt in diesem Biberen. Mein Urgrossi hat in Biberen gewohnt. Und es ist einfach eine unglaublich schöne Gegend mit diesen Hügeln und alles. Und es gibt nicht viele Orte, wo du keine schöne Aussicht hast. Das ist jetzt meine Meinung. Und es hat so viel Geschichte, es hat Ruinen, es hat ein Schloss, es hat Bech, es ist einfach alles. Du hast Aussicht, Weitsicht bis überall drei Seen, wenn du am richtigen Ort stehst. Du siehst fast den ganzen Jura, wenn du am richtigen Ort stehst. Du siehst
aber auch Wasserfall.
Ja, du siehst auch die Alpen über. Du hast nicht einen eng gefassten Horizont. Das entspricht mir sowieso. Ich sehe gerne die Weite. Und das hat man einfach im Buchiberg. Mhm. Wegen dem bin ich vielleicht so Fan.
Das ist jetzt landschaftlich bedingt. Weißt du, was ich einzigartig finde? Zusätzlich. Der Zusammenhalt, den es immer noch hat.
Mhm. Das kann ich natürlich, da bin ich nicht mehr drin.
Weißt du, das sehe ich immer wieder im Zusammenhang mit einem Freilichtspiel.
Mhm.
Oder da braucht es ja auch wieder alle die Vereine, die da irgendwie
und mithelfen.
Und mithelfen. Und da findest du noch Leute.
Mhm.
Die musst du nicht nachher irgendwie auf dich neu betteln, dass sie dir helfen, sondern die sagen sich, ja, Leute, schnappst du mich wieder an.
Mhm.
Und nachher sind die dabei und dann musst du für die Schichten zu füllen, dass ich sage nicht, das ist ein leichtes, aber die Leute gibt es noch. Und auch weil man das noch kennt, dass man miteinander etwas muss erarbeiten muss. Mhm. Und dann ist ja das wieder vorbei, weißt du? Und dort sind wir wirklich meines Erachtens zu weit weg. Oder ich bin zu alt geworden oder zu nostalgisch, ich weiß nicht. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, wir sollten mehr miteinander. Und wir können es heute alle leisten, individuell. Und wir haben immer gesagt, ja, indoktriniert bekommen, mach dein Ding.
Mhm.
Das ist ein bisschen okay. Aber nachher gibt es einfach noch den Mensch als Teil von der Gesellschaft.
Mhm.
Weil wenn jeder nur noch einfach zum Konsument wird, also ja, wenn wir, solange wir uns das können leisten und irgendeiner hinten raus die Leistung erbringt, okay, dann mag das rein theoretisch aufgehen. Aber vom Wir-Gefühl, weißt du, ja, da bin ich halt einfach der Ansicht, wir müssen gemeinsame Sachen erleben, da zählt einfach alles mehr.
Mhm.
Das muss man nicht unbedingt so sehen und ich bin auch nicht. Aber ich bin heute auch so weit, dass ich mir Hüte von mir auf andere zu schliessen.
Und wir reden heute über Simon Eberhard. Und das ist deine Meinung und deine Wahrnehmung. Und das Wir-Gefühl, das ist, kann ich so unterstreichen, weil genau dann, wenn eben ein Live-Konzert ist oder ein Buchiberger-Talk oder ein Schnottwil-Kilbi, was auch immer, dann kann man zusammen etwas erleben. Und von dem kann man dann auch zehren durch das ganze Jahr wieder.
Ja, weißt du, und das sind jetzt alles ländlich prägte Sachen. Ja, mittlerweile auch eine Braderie erlebt.
Mhm.
Und ich kenne die Fasnacht in Biel, ich kenne die Fasnacht in Bern. Und das kannst du überall beobachten.
Ja, das ist so. Ja, das ist nicht nur auf Buchiberg
bezogen. Darum bin ich nicht ganz sicher, ob ich nicht eben doch auch ein bisschen richtig liege mit dieser Meinung. Und uns da wollen wir vormachen, wir können jetzt alles online haben. Das trifft es nicht ganz. Es gibt vieles, was man vorher gemeint hat, wo man sich treffen muss. Zum Beispiel für ein Meeting auf London fliegen. Mhm. Da bin ich der Meinung, das braucht es nicht. Aber nachher gibt es auch gewisse Sachen, wo als Gesellschaft sich eben noch wirklich physisch muss treffen.
Ein persönlicher Kontakt ist verbindlicher als ein Online-Kontakt. Immer.
Das würde ich unterstreichen. Cosi, du wolltest abschließen. Ich wollte dir noch etwas fragen. Weißt du, was findest du jetzt die herausragende Stärke von diesem Simon?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein bisschen das junge Freche. Hey, vielleicht kennst du den RS3-Moderator noch, François Mürner, FM.
Mhm.
Immer am Freitagmorgen. Mhm. Ich kann ihn wirklich ein bisschen vergleichen mit dir. Nimm mir das nicht übel. Das hat ein sagenhaftes Interview gegeben mit dem Polo Hofer.
Mhm.
Und als erstes hat er ihm gesagt, lass jetzt, Polo, du bist ja so etwas wie der Harald Junke von der Schweiz. Und dann hat ihm der Hofer gesagt, ich hast schon gedacht, so ein junger, frecher Siech. Und das ist er gesehen. Aber wenn man das jugendliche Freche eben nicht mit böser Absicht à la Schawinski bringt, sondern eigentlich mit der Neugier, und ich gehe jetzt die Welt entdecken und ich will sie jetzt wissen, weil es mich interessiert. Und nicht, weil ich die Reaktion abwarten will. Dann ist es eben echt. Und ich glaube, das ist eine von deinen ganz grossen Stärken.
Cool. Ja, das ist
jetzt
schön.
Jetzt hat es die Sprache verschlagen. Das finde ich noch einen schönen Moment.
Ja, das finden die Leute immer Highlight. Eine Weile nichts sagen. Ja, merci vielmals. Ich glaube, das hat etwas. Kürzlich habe ich das gleiche jemanden gefragt, einen guten Kollegen. Und der hat gesagt, es sei die Eigenschaft, Leute können zu verbinden. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ja, also was heisst jetzt das? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben da etwas zusammen gemacht, es ist um das Projekt gegangen. Und nachher hast du gesagt, also dann dort und musst dort sein, wir treffen uns. Und nachher geht es weiter. Und für ihn war klar, ja, es sei dann dort und das kommt gut. Mhm. Und dann sind er dort hergekommen und dann sind dort schon einer gestanden. Ich habe noch gefällt, ich war zu spät gewesen. Durch die vielen Engagements habe ich mir auch ein bisschen eingehebt, dass ich nicht mehr ganz terminlich alles unter einen Hut bringe. Das führt auch dazu, dass ich gewisse Sachen nicht mehr werden können machen. Mhm. Aber jetzt weiter im Text. Dann ist er dort gestanden und dann sind dort noch ein anderer gewesen, neben seinem Auto. Und dann hat er gesagt, ja, bist du auch wegen Simu da? Und er, ja, genau. Und dann sind noch zwei andere gekommen und die haben auch gesagt, ja, der Simon hat gesagt, da und so. Und dann bin ich auch gekommen und dann habe ich gesagt, haben wir uns schnell so im Kreis besammelt, ein kurzes Briefing gemacht und dann hat jeder gewusst, also wie geht es jetzt weiter. Und dann ist einfach gelaufen und rausgekommen, ist etwas verdammt geiles und am Abend sind wir alle besoffen gewesen. Aber das Ergebnis ist etwas, das kann ich da nicht sagen, aber das wird die Welt verändern. Mhm. Also dort ist etwas geboren, wo mittlerweile, ja, der Samen ist gesetzt oder gesagt und die Pflanze wächst. Das lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Und ist etwas Gutes. Mhm.
Wir sind gespannt.
Man darf gespannt sein und man wird in nächster Zeit das auch mitbekommen, habe ich das Gefühl. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen. Und er hat auch mir das gesagt, und ich denke, das stimmt, das hat etwas. Einfach auch können sagen, hey, du solltest mal den kennenlernen und so. Jetzt ist das manchmal finanziell, bringt das nichts, aber das ist eine schöne Eigenschaft und ich schätze es, dass ich das kann und dass ich das darf. Also ich schaue das als Privileg an, dass ich viele Leute kenne und ich habe hier ein neues iPhone, also Apple hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ein neues iPhone brauche.
Ja.
Das Auto hat sich nicht mehr laden. Clever. Und nachher habe ich die Kontakte übergeschaufelt und so, also alles, ja, einfach von A nach B. Und dann bin ich die Kontakte und nachher habe ich gestaunt, wer da alles drinnen ist. Also weißt du, von den Talkpartnern am Buchwege-Talk, denen redest du irgendwann und so. Aber dann gibt es noch ganz Haufen andere. Es ist krass, wer da alles dabei ist. Also ich selber über mich gestaunt, wer alles in meinem Adressbuch ist. Und das ist ein riesen Schatz. Und für das bin ich echt dankbar. Und das verdanke ich meiner Selbstständigkeit, meiner Neugier und nachher auch ein bisschen halt, insbesondere auch meiner Frau, die mir das lassen machen. Gell? Wir dürfen nie vergessen, wir haben zwei Kinder, wir leben von dem, wir arbeiten zusammen. Das ist nicht immer einfach. Und gerade am Anfang war das sehr schwierig. Weißt du, können abstimmen zwischen jetzt arbeiten wir, jetzt sind wir privat und so.
Ja.
Einfach das noch zu sagen, die das Gefühl haben, das sei eigentlich noch cool, das braucht ein bisschen Abstimmungsbedarf. Es funktioniert. In unserem Fall hat das nicht einfach so funktioniert. Und wir haben zwei Kinder. Und die Kinder kannst du nicht einfach abstellen. Und darum sage ich ja, jedem Buchiberger Talk, merci vielmals, Erika Bronja, dass du zu unseren Kindern schaust. Weil wenn sie einmal auf die Idee kommt und sagt, hinten schaust du und ich bin weg. Verstehst du? Dann geht es auseinander.
Ja.
Also es braucht es gegenüber, dass es überhaupt geht, dass ich heute bei dir kann sein kann. Schau zu deinen Kindern. Du hast auch Kinder. Das ist einfach eine Verpflichtung. Und wenn ich denen stellen will, und ich habe mir immer gesagt, ich bin für meine Kinder da, weil ich habe so viele Leute, die mir gesagt haben, ja, schätze es, genieße es, solange sie klein sind. Das ist so der bekannte Spruch.
Ja.
Genieße es, solange sie klein sind, die werden so schnell gross. Dort habe ich mir gesagt, wenn das alle sagen, dann musst du irgendetwas machen. Und ich habe immer probiert, meine Selbstständigkeit mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Und es ist wirklich so, die werden so schnell.
Das ist zu 100% so.
Gross. Und nachher schwindet das Interesse mit dem Beppo noch irgendwie. Du hast ein kurzes Fenster, wo wirklich deine Kinder kannst begleiten kannst. Und nachher gehen sie ins Schulsystem und dann holst du sie mit 18 wieder ab. Und nachher steckst du sie noch in die Uni und dann kommen sie mit 25 wieder raus. Irgendwie so läuft dieses System. Und dort musst musst dich wirklich zusammennehmen und dann hast du als Selbstständiger ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber du musst auch die wahrnehmen. Sonst passiert es nicht, ich kann Tag und Nacht arbeiten. Und es ist immer wichtig.
Ja.
Und dann musst du wirklich sagen, jetzt ist Pause, jetzt sind Kinder. Und das ist immer. Und nachher ist es ein Abstimmen, weil meine Frau arbeitet dann auch in der Grafik innerhalb der gleichen Bude. So, das ist unsere Ausgangslage. Und die ist nicht ganz einfach. Und auf das bin ich stolz, dass wir das zustande gebracht haben, obwohl uns niemand Kredit hat gegeben für das. Und ich bin sicher, es sind draussen Wetten gelaufen. Das kommt nicht gut. Und wir haben das jetzt, was haben wir, 12 angefangen. Also jetzt hatten wir gerade 10 Jahre Jubiläum. Und wir sind ziemlich erfolgreich. Also wir haben ein paar Sachen, die sich sehen und hören.
Denke mir auch.
Und das muss ich sagen, das verdanke ich auch meiner Frau. Weil ist einfach so, auch hinter einer Schnur steckt letzten Endes eine starke Frau. Punkt.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt. Und jetzt haben wir, glaube ich, alles gesagt.
Das ist so. Mir ist bewusst worden, wir haben auch den längsten Podcast gemacht jetzt. Ever von dieser Reihe. Aber wir haben ein riesiges Fass auf da und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch nicht alles gesagt. Vielleicht machen wir mal noch eine zweite Folge oder wir kehren die Spiele.
Ich kann noch etwas anteisen. Wir wollten noch ein Open Air aufziehen, dem Steigrübel.
Habe ich gelesen im Gemeindeversammlungsprotokoll.
Ja, das ist noch ein bisschen dubios gelaufen, dort war die Kommunikation nicht so optimal gewesen. Auf jeden Fall haben wir das Gefühl gehabt, wir müssen klein, aber fein. Eigentlich wäre das ein Buchiberger Talk auf musikalisch. Leute zusammenbringen mit Musik.
Ja.
Hat funktioniert. Wird noch heute funktionieren. Mehr denn je. Aber wir haben letzten Endes Bewilligung nicht bekommen. Obwohl es anders ist publiziert war in diesem Infoblatt. Und dort haben wir nachher den damaligen Gemeindepräsidenten angerufen und gesagt, du hörst, es ist ein bisschen ein Lapsus passiert. Entgegen dieser Kommunikation, wir haben es einstimmig abgelehnt. Und der Grund ist, es ist ein Naturschutzgebiet.
Ja. Steigrübli.
Steigrübli. Man kann dort nicht einfach, auch nicht so und so cool das wäre, es geht nicht. Im Moment haben das nicht verstanden, weil ich überzeugt sind, das machen wir. Und dann ist es nicht gegangen. Und nachher ist Corona gekommen, dann ist Lockdown gekommen. Und du glaubst nicht, wie froh, dass ich rückblickend bin, dass wir das nicht haben dürfen machen. Wir wären mit zur Planung gegangen, wir hätten richtig Geld ausgegeben schon dann.
Aha.
Und das wäre einfach nichts geworden. Und das vielleicht noch als kleiner Teaser. Ich bin nicht zuletzt seit meinen Kindern, seit der Geburt von meinen Kindern, überzeugt, dass gewisse Sachen müssen sein, wie sie sind. Also, da geht es um, wir haben es vorhin von Energien gehabt, da geht es um Zufall, gibt es das nicht, da geht es um göttliche Fügung. Ich bin heute so weit, dass ich sage, wenn ich es schaffe, allein mit meinem Vorstellungsvermögen, jemand im Restaurant so lange in den Nacken zu schauen, dass sich die Person umdreht. Das ist ein Experiment, das man machen kann, das funktioniert. Also musst du nicht sehr esoterisch veranlagt sein, dass es da aussen wahrscheinlich etwas gibt, wo über unser Vorstellungsvermögen ausgeht. Und mittlerweile habe ich auch ein Buch gelesen, die geheime Sprache der Pflanzen. Und ich habe das so ein bisschen mit einem gewissen Witz vorlesen, weil es mir empfohlen ist worden. Und irgendwann, als ich gelesen habe, dass es ein CIA-Agent oder FBI-Agent oder so Mitarbeiter in Amerika gab, wo sie Zimmerpflanzen, Büropflanzen an Lügendetektoren angeschlossen. Und nachher hat er das Zündholzschachtel vorgenommen in der Schublade und einfach mal das erste Streichholz angezündet und nachher hat der Detektor ausgeschlagen wie wild.
Aha.
Und jetzt kannst du das noch lächerlich finden. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen angefangen zu gärtnern. Und nachher ziehst du irgendwie so eine Tomatenpflanze und dann steckst du ein Stöckchen, das sie sich nicht dran kann halten, ein bisschen weiter rein als gerade bei der Wurzel. Und sie findet sie auch gleich. Also so strunzblöd kann ja die nicht sein, obwohl sie keine Augen,
ja,
keine Augen oder keine Nase hat in unserem Empfinden. Die findet ja den Stecken.
Ist so.
Und seitdem, muss ich sagen, tun wir unseren Tieren und Pflanzen vielleicht Unrecht, wenn wir das Gefühl haben, die sind auch ein bisschen döfer als wir. Ich bin aufgewachsen mit sehr vielen Tieren. Und ich habe schon dort gelernt, dass die spüren, was in dir vorgeht.
Wir sind hier sowieso das kleinste Körnchen auf dieser Kugel.
Die wissen also, wenn du in den Stall reinkommst, um was es geht. Und du kannst 365 Tage Liebeszeit suchen und am 366. Tag kommst und dann gehst du zum Metzger und dann weiss das dir das.
Ist so. Kann ich unterstreichen als gelehrter Metzger natürlich.
Du bist gelehrter Metzger. Ich habe das Gefühl, da ist mehr als mein Gefühl. Hey. Und jetzt müssen wir einen Punkt machen. Das war ein Teaser für den nächsten Podcast. Ich komme wieder und dann werden wir philosophisch. Ist gut.
Alles ist gut.
Merci, Cosi.
Merci, Simon. Danke vielmals für die Bütze, die du leistest für die Öffentlichkeit. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann findet ihr seine Webseite.
PayPal tun wir unter in den Shownotes her.
Richtig. Wenn ihr den Podcast von mir wollt, unterstützen wollt.
Genau, ich habe noch eine Stiftung, die heisst «Denk an Simon». IBAN-Nummern.
Genau, die haben wir auch verlinken.
Die haben wir auch drin, ist gut.
Genau. Meine Stiftung heisst übrigens «Brot für Brüder, Fleisch für Cosi». Nein, ist mal. Eben, alle Links, die ihr braucht, die findet ihr in den Shownotes.
Und die Liste ist lang.
Die ist lang. Ich weiss nicht, vielleicht machen wir den aus dieser Folge auch zwei Teile. Hey, Simon, es war sehr interessant gewesen. Merci viel mal, bist du dabei gewesen.
Merci viel mal. Danke, Cosi.
Podcast Bad Cat Cousin. Hä?